Auf dem Acker, der Podcast von Acker mit Judith Rakers.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Auf dem Acker, dem neuen Podcast von Acker. Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Das tun sie zum Beispiel mit ihren Bildungsprogrammen, in denen Schul- und Kita-Kinder, aber auch Studierende oder ganze Nachbarschaften ihr eigenes Gemüse anbauen. Über Acker werden wir in den nächsten Folgen noch mehr erfahren, aber vor allem wollen wir mit diesem Podcast auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür begeistern, auf dem Acker, im Garten oder auf dem Balkon selbst die Hände in die Erde zu stecken. Mein Name ist Judith Rakers, ich darf den Acker-Podcast moderieren und in jeder Folge nicht nur mithelfen, Ackerwissen zu verbreiten, sondern ich darf in jeder Folge auch einen ganz besonderen Gast begrüßen. Und das ist zur Premiere dieses Podcasts der wunderbare, sehr engagierte Wissenschaftsjournalist, Autor und Fernsehmoderator Eckhard von Hirschhausen. Schön, dass du da bist.
Hallo Judith.
Du musst schon lachen bei der Anmoderation. Ja, warum?
Das kriegt man ja so unter Kollegen, die sich jetzt schon auch eine Weile kennen.
Wir kennen
auch
uns, das
nicht
stimmt.
Ganz so ohne Ironie hin. Aber ich freue mich total hier auf den Acker mit dir.
Ja, ich freue mich auch, dass du der erste Gast bist. Nicht nur, weil wir uns kennen, sondern weil ich total gespannt darauf bin, was du uns jetzt alles zu erzählen hast in dieser Folge, die ja ein ungewöhnliches Setting hat. Das müssen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern einmal erzählen. Wir befinden uns hier nicht in einem schallgedämmten Podcast-Studio, sondern in freier Natur. Wir hören hier gerade die S-Bahn in Berlin. Wir stehen hier auf einem Acker, auf einem Schulgelände, und zwar auf dem Acker des Schadow-Gymnasiums in Berlin-Steglitz-Zehlendorf. Warum ist es eine gute Idee, sich mit dir genau hier zu treffen?
Weil ich hier viele Jahre meines Lebens verbracht habe. Ich bin hier tatsächlich zur Schule gegangen und habe damals auch schon mich für diese Themen Nachhaltigkeit, und wir hatten damals dann eine Aluminiumdeckelsammlung angelegt. Ich war da auch in der SV aktiv.
In der, also, Schülervertretung?
Ja, das ist jetzt fast 30 Jahre her. Ich habe 1985 Abi gemacht. Aber ich frage mich natürlich auch so ein bisschen, was haben wir eigentlich in den letzten 30 Jahren verpasst? Weil die Themen mit Waldsterben, mit Saumregen und auch mit dem Zusammenleben mit der Natur, die waren ja damals alle schon da.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass man zum Beispiel über sauren Regen gar nicht mehr spricht heute, oder? Das war so das Thema auch meiner Schulzeit.
Ja, und ich habe dann in politischer Weltkunde auch ein Referat gehalten über den Grunewald, da die Kiefern und Fichten, und was ein Tempolimit bringt. Und darüber reden wir immer noch. Ich meine, das hast du oft genug in den Nachrichten auch gehabt.
Ja.
Also deswegen freue ich mich, dass jetzt mit der Akademie, mit dem, was Christa Schmitz und sein Team da jetzt mit den Schülerinnen und Schülern hier auf dem Acker bringt, wirklich auch Hands-on-Unterricht passiert. Also genau das fehlte mir damals. Es war wahnsinnig theoretisch alles und sehr, sehr verkopft.
Du hast ja gerade gesagt, du hast Aluminiumdeckel gesammelt. Gab es denn auch schon hier an dem Gymnasium einen Acker? Habt ihr gelernt, Gemüse anzubauen?
Null. Das war überhaupt kein Thema. Also mit dem Aluminiumdeckel sammeln, das war, wir haben dann die Schulmilch eingeführt. Heute wäre ich auch eher dafür,
die Hafermilch einzuführen.
Oder ich bin großer Fan von Erbsenmilch zum Beispiel.
Ach was, das gibt's auch?
Die schäumt super, schmeckt super und ist auch viel gesünder, weil die vom CO2-Abdruck besser ist und nicht so viel Zucker hat.
Aber kann man die herstellen aus seinen eigenen Erbsen? Weil Erbsen habe ich im Garten.
Hast du? Ja, ja. Dann frisch gepresste Erbsenmilch. Ich komm mal rum und guck mal, ob die im Kaffee schmeckt. Aber damals mit den Aluminiumdeckeln war es tatsächlich so, es gibt ja diesen großen Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht.
Mhm.
Und wenn du im Sommer dann so eine ungewaschenen Deckel von Joghurts längere Wochen übereinander stapelst, dann weißt du, es ist nicht nur die Idee, die zählt, sondern auch die Praxis.
Mhm. Ich habe mich wirklich gefragt, ob es vielleicht schon so erste Versuche hier am Gymnasium gab des Gemüseanbaus, ne, bevor jetzt hier die Akademie dazu gekommen ist. Aber ich höre, es war nicht so. Und hier an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, kann es auch gar nicht so gewesen sein. Denn hier, ich habe mich ein bisschen erkundigt, war vorher kein Acker. Jetzt sehen wir hier ganz viel Erde, ein großes Feld. Hier war versiegelte Fläche, hier war Schulhof mit Pflastersteinen. Erinnerst du dich daran?
Ja, ich meine, natürlich gab es auch immer Asphalt, es gab Pflastersteine. Die Lehrer mussten ja irgendwo parken.
Mhm. Du hast es ganz vorbildlich gemacht. Ich darf das hier verraten. Du bist mit dem Mietfahrrad angereist, musstest dann aber noch mal kurz den Ort dieses Podcasts verlassen, weil das irgendwie nicht mehr der Bereich des Mietrades war.
Ja, da muss man immer wieder zurück zur Richtung Servicestation. Aber wie man immer wieder hört hier, die S-Bahn ist nicht weit. Und tatsächlich innerhalb von Berlin fahre ich am liebsten in der Kombi von Fahrrad und S-Bahn. Und natürlich bin ich heute auch von der Veranstaltung mit der Bahn gekommen.
Ich würde gerne nochmal auf die Entsiegelung zurückkommen, weil ich das so toll finde, dass hier also im Rahmen dieses Projektes tatsächlich Pflastersteine aufgenommen wurden, also was zurückgebaut wurde zugunsten einer Ackerfläche. Was würdest du denn sagen mit deiner Expertise auch als Wissenschaftsjournalist? Also was macht diese Versiegelung mit Natur und was kann dann eine Entsiegelung bewirken? Mal ganz abgesehen davon, dass jetzt hier was wächst, was man essen kann.
Ja, total. Also eins der Riesenthemen, wenn man sich um menschliche und planetare Gesundheit sorgt, ist ja Hitze. Und wir denken bei Bäumen, die ja auch nicht auf versiegelter Fläche hier wachsen, sondern natürlich Wurzeln in der Erde brauchen, denkt man ja immer so an Sauerstoff und so. Aber eine der ganz, ganz wichtigen Funktionen von jeder Grünfläche ist Kühlung. Und versiegelte Fläche heizt sich halt auf. Die ist ja meistens auch dunkel, schwarz und vor allen Dingen ist die nicht in der Lage, Wasser zu behalten. Und das haben wir ja bei jedem Extremwetter mit viel Regen, dass dann plötzlich eben auf diesen versiegelten Flächen sozusagen Sturzbäche entstehen und die reißen dann alles mit, was es noch an fruchtbarem Boden drumherum gibt. Und die Stadt der Zukunft ist eine entsiegelte Stadt, eine Schwammstadt, wo das Wasser, wenn es runterkommt, auch lange vorgehalten wird, weil das kühlt. Mhm. Ich war gerade für eine Doku für die ARD Medizin von Morgen in Paris. Da haben die ganz konsequent Flächen auch zum Beispiel unter der Straßenbahn entsiegelt. Dieses auch oft einfach gedankenlos sagen mit Asphalt oder Beton oder was auch immer. Und da ist jetzt überall Gras dazwischen. Das macht einen Riesenunterschied. Also du brauchst eigentlich in der Stadt jede freie Fläche, die nicht irgendwo aus guten Gründen abwaschbar sein muss, um einfach Pflanzen zu haben, um Grün zu haben, um Kühle zu haben und atmen zu können. Das wird nach vorne raus der Gamechanger.
Ja, und hier im Schadow-Gymnasium in Berlin war eben der Grund der Entsiegelung, dass man Fläche schaffen wollte, um anzubauen, um Gemüse anzubauen. Das Schadow-Gymnasium nimmt seit 2017 an der Gemüseakademie teil, dem Bildungsprogramm von Acker, und vermittelt damit eben Gemüsewissen und Anbauerfahrung. Du hast gerade schon mal gesagt, du findest das doll, ne?
Ich finde das mega.
Das kann man, glaube ich, nicht doll finden, ne?
Nein, wir hatten damals tatsächlich in der Schülervertretung nicht nur dieses Aluminiumdeckelprojekt, wir hatten auch eine dritte Welt-AG, hat man damals gesagt, zu den Menschen im globalen Süden. Und wir hatten tatsächlich ein Freiluftklassenzimmer, weil damals gab es natürlich auch schon warme Tage, wo es in den Gebäuden ziemlich fies wurde, dann Unterricht zu haben. Wir wollen ja einen kühlen Kopf, wir wollen ja auch lernen können. Und das habe ich vorhin gerade geguckt, das gibt es noch rudimentär, was wir damals angelegt haben. Aber diese Idee, dass Unterricht eben hands-on und draußen und in Verbindung mit der Natur ist, das ist traurig, dass man das neu erfinden musste mit der Akademie. Aber eigentlich ist das ja Erlebnispädagogik von Stunde Null.
Ja, und es betrifft auch so was Elementares, nämlich die Ernährung. Ne? Also jeder Mensch von uns muss sich ernähren. Ich weiß nicht, ob jeder am Ende Wurzeln ziehen muss in Mathe. Also ich musste das nach meiner Schulzeit nicht mehr. Ich hätte gerne ein bisschen was über Gemüse erfahren in meiner Schulzeit. Wie ist es bei dir?
Also nicht nur in der Schulzeit war das überhaupt kein Thema. Noch viel schlimmer ist, dass du Arzt, Ärztin werden kannst, ohne einen Schimmer von Ernährungsmedizin zu haben. Also wenn man,
das wusste ich nicht.
Ja, das ist bis
heute. Ist das kein Lehrstoff an
ja, so also ein bisschen Theorie, dass man Fett und Kohlenhydrate unterscheidet. Aber das ist wahnsinnig theoretisch. Und wenn man dran denkt, was schon die alten Griechen wussten und Hippokrates, das Essen sei deine Medizin. Da denke ich natürlich auch an die andere Doku, die ich gerade gemacht habe, war über die Abnehmspritze. Und wenn du denkst, was Schülerinnen und Schüler meistens so in den Pausen essen, guck mal, was es hier drumherum beim Bäcker gibt. Wir denken bei Fastfood immer an sozusagen die großen Bräterketten, aber die eigentlichen Schleudern von Fett und Billokalorien sind die Bäckereien, wo eine Schnecke, die bei meiner Schulzeit noch irgendwie so ein Handteller groß war, ist jetzt wie eine Pizza. Ja.
Du redest von einem Teilchen, ne?
Wie ja,
wir in
Teilchen,
Ostwestfalen
genau.
sagen, keine Schnecke, nicht dem Tier.
Nein, aber diese Zuckerschnecken, die ja wirklich mit so Zeug, wenn du das dir angewöhnst zu essen, dann verstellt sich wirklich dein Belohnungssystem im Hirn. Ich habe eine Woche lang wirklich Schrott gegessen und dann konnte ich durch 3 MRT-Bilder vorher, mittendrin und danach sehen, wie ich immer mehr schlechtes Essen wollte. Und dann kommt eben ein ungezuckertes Brokkoli-Knöllchen dann gegen dich an, weil du sozusagen deine Geschmacksknospen so verstellt hast, sozusagen, dass sie nur noch mehr von dem Zeug wollen, was es in der Evolution ja nie gab. Und umso wichtiger ist es eigentlich von Kind auf an zu lernen, wie schmeckt denn frisches Gemüse? Was kann man denn damit selber machen? Wie kann ich das variieren? Wie kann ich da selber mal was draus zaubern?
Und es gibt Wie kann ich es anbauen auch,
ja,
ne? In diesem Fall?
In der Psychologie gibt es ja einen interessanten Effekt, der wird umgangssprachlich der IKEA-Effekt genannt, weil das hast du garantiert auch in der Sturm- und Drangzeit gehabt, wenn du umziehst oder so Regale.
Ich hab das jetzt noch.
Stich auf! Aber wenn du dann ein Regal selber zusammengeschraubt hast, dann hast du eine völlig andere Beziehung dazu. Und diesen Effekt, den hast du auch bei der Gemüseakademie, weil du ja weißt, was du dafür getan hast. Du weißt, ich habe das gesät, ich habe das begossen, ich habe darauf geachtet, dass der Boden nicht zu trocken oder auch nicht zu feucht ist. Und dann habe ich gewartet, also auch Geduld. Ja. Und dann siehst du auch, okay, so ein bisschen wie meine Regalkonstruktion, es ist nicht alles gerade, es ist nicht alles.
Aber du liebst es.
Ich liebe es.
Du liebst es und du weißt es anders zu schätzen. Und wenn du jetzt schon so schön darüber sprichst, ja, was, also diese Analogie zwischen einem Möbelstück und einem Gemüsestück, also Gemüsestück sage ich jetzt schon, ist mir noch nicht so aufgefallen, aber ich nehme sie zur Kenntnis. Ich finde sie sehr schön. Ich finde, es ist die perfekte Anmoderation, um jetzt mal auf den Acker wirklich
unbedingt
zu gehen. Weil ich würde jetzt so unglaublich gerne von dir mal wissen, ob du hier was erkennst. Also ich teste jetzt so ein bisschen dein Ackerwissen.
Oh, das ist echt nicht dolle.
Was ist das kleine Grüne hier, was wir hier sehen? Das ist so im Abstand von so 30 Zentimetern eingepflanzt. Kannst du es erkennen?
Das ist doch ein Salatblatt, oder?
Richtig.
Okay.
Sehr gut. Wir gehen jetzt mal knapp so ein bisschen weiter. Hier steht es dran, hier ist es einfach.
Frühlingszwiebeln, Steckzwiebeln.
Möhre, aber auch Möhre und Radieschen.
Möhre und Radieschen, aber Möhre, würde das nicht mit H geschrieben?
Das wird mit H geschrieben, richtig. Aber möglicherweise sind die Kinder noch in der Grundschule, die das geschrieben haben.
Wer also weiß, damals, als ich hier noch war, wusste man noch die Rechtschreibung.
Aber hier, guck mal, ist das Spanisch oder Englisch? Potato, Patata. Patata steht da, glaube ich. Hier sind schon die Kartoffeln im Beet, weil wir müssen dazu sagen, der Acker-Podcast, dieser erste, ist im April aufgezeichnet,
ja,
obwohl er jetzt etwas später ausgestrahlt wird. Und deswegen kann man hier auf dem Acker noch gar nicht so richtig viel erkennen. Man sieht jetzt hier nur so einen angehäufelten Graben.
Ja, aber man sieht schon, das
da
habe ich mich
die
immer
Kartoffeln
gefragt,
ja,
warum brauchen denn die Kartoffeln immer diese Furchen oder diese Hügel, oh, weißt du das?
Das kann ich dir erklären, ja, das kann ich dir erklären.
Echt?
Ja, du musst sie dunkel halten, die Kartoffeln. Also wenn sie Kontakt haben mit Licht, dann werden sie so grün.
Ach,
und
ja,
ich glaube,
dann entwickelt
sich sogar ein Gift, man soll die dann nicht mehr essen.
Ja, dann keimen
die. Du musst
die,
ja, schön im Dunkeln halten und deswegen musst du sie auch zweimal anhäufeln, weil sie wachsen dann raus, ne, aus der Knolle wächst dann quasi die Pflanze. Und immer wenn sie rausgewachsen ist, so 10 cm spätestens, musst du wieder ganz viel Erde drauf machen. Und das machst du zweimal, sodass am Ende dann die Kartoffel richtig schön tief liegt. Weil aus einer Kartoffel entstehen dann ungefähr, wenn du Glück hast, 10 bis 15 neue. Und deswegen liebe ich die Kartoffel, weil sie so wahnsinnig effektiv ist. Eine Frühlingszwiebel rein, eine größere Frühlingszwiebel wieder raus.
Ja.
Bei Steckzwiebeln, ne? Eine Kartoffel rein, 10 bis 15 Kartoffeln raus. Ich liebe dieses Konzept. Und weißt du auch, wann du die Kartoffeln, um ein bisschen Gemüsewissen hier auch zu vermitteln, wann du sie am besten erntest? Also oben wächst so eine, ich nenne es immer Gestrüpp raus, also die Pflanze.
Ja.
Die wird auch relativ hoch. Also die ist bestimmt so, ich kann schlecht schätzen, aber ich denke mal so, was würdest du sagen, so 50 Zentimeter wächst die hoch. Und wenn die oben dann welk wird und so braun und du denkst, okay, meine Kartoffeln haben eine schlimme Krankheit, das sieht wirklich nicht gut aus, dann ist das Zeichen, jetzt ernten.
Gelten Pommes eigentlich als Gemüse?
Ja.
Ja?
Ich glaube,
das ist die wichtigste Botschaft von diesem. Und wenn dann noch, ich bin ja Tomate. Ich bin ja dann
Ketchup.
Du bist
Team Tomate.
Ich kann Leute, die Mayo zu Pommes essen, kann ich nicht ernst nehmen.
Was ist denn dein Lieblingsgemüse?
Also ich entwickle mich da auch weiter. Also ich mag gerne.
Schön. Wie ist die Evolution bei einem Gemüseliebhaber? Von wo nach? Wo geht das?
Ich finde zum Beispiel aktuell Aubergine total spannend.
Mhm. Wächst auch in Norddeutschland?
Ich weiß, dass ich das früher nie irgendwie besonders fand. Aber ich finde Artischocken lecker.
Ja, wächst auch in Deutschland.
Und sind auch noch gut fürs Herz. Also das finde ich ja überhaupt das Interessante, dass es nicht das richtig gesunde Gemüse gibt, sondern es ist vor allen Dingen die Vielzahl von Gemüse. Und deswegen ist der beste Ernährungstipp, den du auch in der Planetary Health Diet geben kannst, ist immer so bunt, so abwechslungsreich wie möglich, weil wir essen ja nie alleine. Ich habe einen Podcast zu Medizin von Morgen gemacht und über das Biom ganz viel gelernt, also über die Bakterien in uns. Und wir haben ja mehr Bakterien in uns, als wir eigene Körperzellen haben. Also wir sind eigentlich ein Gastgeber. Wir leben in Symbiose mit allem, was da in uns und auf uns kreucht und fleucht.
Du, das sind so Informationen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte.
Ja, siehst du, deswegen erzähle ich das auch, weil ich das finde, wir reden über Artenvielfalt und Verlust von Biodiversität. Aber wir sind ja selber auch eine Kombination von Arten. Und ich finde, das gibt einem auch beim Acker so ein anderes Gefühl, dass wir, wenn wir zum Beispiel auch Ackergifte oder Pestizide sorglos in der Landwirtschaft verwenden, damit tun wir uns selber weh. Also die Artenvielfalt um uns ist der beste Humus sozusagen auch für unsere eigenen Körpersäfte und unsere eigene Mischung an Bakterien. Und bis heute kann man gar nicht genau sagen, ist es die oder die Bakterienart, sondern es ist auch da, die Mischung. Also je bunter das Gemüse auf dem Teller, desto besser leben unsere Mitbewohner.
Das hast du sehr schön gesagt. Und jetzt sind wir voll in deiner Expertise deines Erwachsenenlebens, ja, als Mediziner, Medizinjournalist, Wissenschaftsjournalist. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ein paar Schritte. Du bist ja
jetzt
auch nicht mehr der Jüngste.
Zum Salat?
Nee, ich meine biografisch.
Muss ich noch?
Und zwar in die Schulzeit, weil wir jetzt hier immer noch auf dem Acker des Gymnasiums in Berlin stehen und ich mich frage, ob du eigentlich schon damals ein guter Schüler warst im Bereich Naturwissenschaften.
Ja, das schon. Also ich hatte Bio-Leistungskurs, aber da lernst du halt irgendwie was über Photosyntheseformeln und du lernst nicht wirklich was hands-on. Da hatte ich mehr in der Grundschule, da hat man mal so eine Erbse auch in die Erde gesteckt und dann so jeden Tag gemessen, wie viel gewachsen ist. Also diese Kraft von Natur zu erleben, also das war erste oder zweite Klasse, so was ganz Einfaches. Und das hat sich eingeprägt. Und was ich da in Bio-LK gemacht habe, wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Ein bisschen Humangenetik und so Zeug.
Aber würdest du sagen, dass der Samen bei dir schon gesät wurde in der Schulzeit für das, was du jetzt beruflich machst? Also wurdest du da, ich sag mal, angefixt mit dem Thema?
Ja. Also mein zweiter Leistungskurs, meine zweite Leidenschaft war damals schon Sprache. Also ich habe Deutsch und Bio gehabt. Und,
schreibst ja auch Bücher. Du
ja.
Musstest ja.
Und das war damals schon. Und der Rote Turm, das Schadow-Gymnasium hat ja so einen roten Backstein. Der Rote Turm war damals auch meine erste journalistische Erfahrung. Ein Kollege, den du vielleicht ab und an auch mit Freude liest, Johannes Wächter von dem Süddeutschen Magazin, der war auch mit in der Redaktion vom Roten Turm. Also du brauchst ja auch Orte, wo du Talente entdecken kannst. Und dann haben wir darstellendes Spiel gemacht und da habe ich sozusagen meine Freude an der Bühne.
Du bist ja auch viel auf Bühnen unterwegs mit deinem Programm heute, ne?
Ja, es gibt einen schönen Satz von Kierkegaard, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Mhm. Und die Dinge, die mich in der Schule begeistert haben, die begeistern mich eigentlich bis heute. Und deswegen finde ich auch Schule so einen wichtigen Ort, dass man A weiß, ich habe mal diese Geschichte vom Pinguin erlebt oder erzählt und dass jeder sozusagen sein Element findet und der Pinguin am Land so unbeholfen wirkt und im Wasser ist er voll in seinem Element. Und dafür brauchst du eigentlich ein Angebot, was eben auch Schülerinnen und Schülern zum Beispiel was eine Chance gibt, ihre Stärken und ihre Kräfte zu zeigen, die jetzt nicht so vielleicht so theoretisch drauf sind, aber die einen grünen Daumen haben, den ich gar nicht habe. Ja? Und deswegen finde ich, so ein Projekt wie die Gemüseakademie sollte eigentlich Pflichtprogramm sein. Im Moment ist das was, was man dann sozusagen als AG macht oder eben auch mit ein paar Lerninhalten dann verbinden kann, wie mit Mathe. Aber ich finde, dass das endlich aus dieser belächelten Ecke, früher war das ja immer so Richtung Montessori oder Anthroposophie oder andere Lernformen, dass man da sich so ein bisschen Nase gerümpft hat. Aber wenn du denkst, wie auch, ja, jetzt ein großer Sprung, aber wenn du denkst, dass jede künstliche Intelligenz so viel besser sein wird, Wissen anzuhäufen als jeder Mensch, das heißt ja im Gegenzug, dass das, was eigentlich uns Menschen bleibt,
Das Emotionale
ja? ist, das Mitfühlende, das Empathische, ja? all das, was ein Computer nie lernen kann. Mhm. Und das finde ich so spannend. Und da muss doch auch dieses Miteinander auch ein Erfolgserlebnis haben, viel wichtiger sein. Ich meine, hier schreibst du ja auch keinen Test im Sinne von, ich muss besser sein als der andere, sondern so ein Projekt ist ja auch gemeinsame Verantwortung. Und nach vorne raus wird Teamfähigkeit, Kommunikation, ja, Konflikte lösen. Es ist mein Acker oder dein Acker?
Genau.
Weg von meinem Acker. Mach dich vom Acker. Ja, das wird ja genau das Set an Skills sein, was wir brauchen nach vorne. Deswegen ist das hier für mich Bildung für die Zukunft.
Ja, möglicherweise macht auch das Thema Mathe, was mir nie Spaß gemacht hat in der Schule, mehr Spaß, wenn du die Wurzeln hier auf dem Acker ziehst. Das ist ein kleiner Karlauer, den du im Vorgespräch gebracht hast. Ich möchte die Quelle hier ganz, ganz ordentlich angeben, aber ich finde es schön. Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach der, ich sag mal, Lehrkörper, wie wir ihn früher genannt haben? Ja. Welche Rolle spielt die Begeisterungsfähigkeit, die ein Lehrer übertragen kann auf seine Schülerinnen und Schüler, was so ein Samenkorn angeht, der dann vielleicht wächst und zu einem Beruf führt wie bei dir?
Da gibt es eine tolle Studie, die Hattie-Studie aus Australien. Und die hat herausgefunden, was jeder eigentlich schon immer ahnte, nämlich das Wichtigste an einem Lehrer ist die Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Also wenn ich mich an die Schulzeit erinnere, denke ich natürlich auch an die Mitschülerinnen und Schüler.
Ich wusste, dass du gerade an Mädchen denkst. Ich habe es dir angesehen. Wenn die Hörerinnen und Hörer das jetzt hätten sehen können, wie du so verträumt
nach rechts oben geguckt hast. Ja, ich dachte gerade, was davon will ich mit Judith Rakers im ersten Acker-Podcast besprechen. Aber ich wollte kurz ein Loblied auf die Lehrerinnen und Lehrer loswerden, weil ich moderiere regelmäßig beim Schulleiterkongress. Und da merkst du, da kommen die engagierten Schulleiter hin und die machen so einen Unterschied. Weil auch solche Projekte sind ja erstmal mehr Arbeit. Du musst dich da mit irgendwem rumschlagen, ob man jetzt hier entsiegeln darf, ob man das machen kann. Gibt es vielleicht auch irgendwen, der irgendwelche Bedenken hat, ja, wer sagt mir denn, dass meine Kinder da nicht heimlich Cannabis anbauen oder was auch immer. Es gibt immer irgendeinen Elternteil, der
irgendwie dagegen ist. Ich glaube, an Schulen ist noch nicht legal, ne, im Rahmen eines Schulprojektes. Ich weiß es nicht.
Aber dieser Mehrwert von Schule entsteht genau dadurch, dass Leute aus diesem Curriculum ausbrechen und nicht das Allernötigste machen, sondern auch Haltung zeigen. Also ich erinnere mich heute noch an Geschichtslehrerinnen und Lehrer, die mir so Demokratien näher gebracht haben, ja? Die gesagt haben, hier, ich zeige euch mal, wie anstrengend das ist, über alles abzustimmen, aber es ist trotzdem besser, als wenn einer alles bestimmt. Und das sind so Sachen, meine Schwester ist Lehrerin, meine Mutter hat auch auf Lehramt studiert und sich dann für uns Kinder entschieden. Aber dieses Pädagogische im Sinne von Freude am Entdecken zu wecken, das kannst du gar nicht hoch genug schätzen. Und alle Lehrerinnen und Lehrer, die das hören, der Unterschied zwischen den am besten ausgebildeten Menschen in diesem Land und den am unteren Ende dieses Spektrums ist in der Lebenserwartung 10 Jahre. Das ist eine brutale Ungleichheit. Hat viel mit Gesundheitsverhalten, mit Chancen zu tun,
also
mit Ungerechtigkeit.
Bildung erhöht
die Lebenserwartung. Und zwar mehr als jedes Medikament. Weiß ich, was gesund ist für mich, weiß ich, wenn ich zum Arzt gehe, habe ich überhaupt die Chancen, mich zu entfalten oder sehr, sehr viel Stress und andere Berufe ergreifen zu müssen und, und. Also wenn man sich das klar macht, ist jeder Lehrer eigentlich ein Arzt, eine Ärztin. Mhm. Und wenn ich denke, was habe ich hier in diesem Gebäude gelernt, unter anderem auch Latein. Doktor kommt von docere, von lehren. Also ein Lehrer ist ein Arzt, eine Ärztin. Und Bildung ist das Gesündeste, was wir weitergeben können. Und diese Neugier bis ins hohe Alter.
Ach, das hast du jetzt aber schön gesagt. Ich glaube, alle Lehrerinnen und Lehrer, die uns zuhören, werden dir jetzt freudigst beistimmen.
Und hoffentlich auch bei sich jetzt die Gemüseakademie einführen.
Ja, genau. Acker muss kommen, Acker e.V. und das alles machen.
Kohlrabi.
Wir sind jetzt hier ein Stück weitergegangen. Ich bin
Beete.
Einfach mal vorgelaufen. Wir sind jetzt hier am Salatbeet. Es ist auch rote Beete in diesem Beet. Das ist ganz links, ne? Eingepflanzt. Wir haben Kohlrabi, da sieht man, das ist eine vorgezogene Jungpflanze, die hier gesetzt wurde. Und in der Mitte haben wir Salat. Und zwar Romanersalat und Eichblattsalat. Und ich würde dir jetzt gerne mal, ich bück mich mal runter, es hat auch gerade ein bisschen geregnet, ich weiß nicht, ob man die Regentropfen auch gehört hat auf dem Mikrofon. Aber das ist jetzt ein frisch gepflückter Salat aus dem Beet hier auf der Ackerfläche des Schadow-Gymnasiums in Berlin.
Knackfrisch.
Der knackfrisch, man hört es richtig, ne? Der quietscht richtig.
Ja. Ja?
Und jetzt probier mal.
Jetzt hätte ich natürlich gerne von dir noch ein Dressing.
Oh, weißt du, was mein Lieblingsdressing ist? Ich habe einen Holunderblütenbaum in meinem Garten.
Oh.
Und dann nehme ich die Blüten, die Holunderblüten, bevor halt ne, die wirklichen Früchte, die Trauben dranhängen. Ich weiß gar nicht, ob nennt man das Trotteln, Trauben, egal. Jedenfalls die Holunderblüten nehme ich. Dolden nennt man das. Und mache daraus Holunderblütensirup. Und das ist für mich immer die Grundlage für jeden Dressing das Jahr über. Und das ist so toll, weil du hast ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen, du nennst es das IKEA-Gefühl.
Ja.
Oder das, sagen wir das Regal-Gefühl. Du hast den selber gemacht, den Sirup, und du verfeinerst dann mit dem Salat. Und dann packe ich immer noch essbare Blüten rein. in den Salat.
Das Auge ist mit.
Das Auge ist ja mit, eine blaue Kornblume. Und eine, also du kannst da so tolle Blätter, Löwenmäulchen rein. Und schon schmeckt der Salat wie etwas in einem Sternerestaurant. Und der schmeckt doch jetzt viel knackiger und frischer, als wenn er im Supermarkt gelegen hätte, oder?
Ja, und man muss auch nicht das Plastik vorher machen. Man kann es direkt genießen.
Das ist überhaupt das Schlimmste für mich. Diese in Plastik eingeschweißten und eingelegten Gemüsesorten. Da dreht sich es mir wirklich um. Ja. Salatgurke eingeschweißt in Plastik. Ja. Ein Gemüse, das die perfekte Verpackung, die recycelbare und kompostierbare quasi, direkt schon mitbringt. Das kann ich nicht verstehen.
Ich habe gerade den Mund.
Mhm. Aber du baust selber gar nichts an, ne? Also du kaufst im Handel, ne?
Ja,
Boah, da ist auch Sand noch drin, der war nicht gewaschen.
Deswegen, wir lernen dazu, auch in Städten wie Berlin sollte man vorher größere Mengen besser waschen.
Mhm. Aber du hast also noch nie einen eigenen Salat angepflanzt bei dir?
Das war jetzt das erste Mal, dass ich vom Acker was direkt gegessen habe.
Und es war lecker, auch wenn es geknirscht hat. Und weil wir jetzt gerade beim Thema Salat sind und den jetzt auch schon verkostet haben, würde ich gerne überleiten zu unserer Rubrik Gemüsekunde mit Dr. T. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich zu Recht, wer ist Dr. T? Also Dr. T ist Dr. Thomas Gladis. Er ist Biologe, Landwirtschaftsexperte und Kulturpflanzenforscher und bei Acker schon von Anfang an dabei. Er weiß, welches Gemüse wann, wo und mit welchen Nachbarn am besten wächst. Und ohne ihn wäre das restliche Acker-Team an der einen oder anderen landwirtschaftlichen Frage sicherlich schon verzweifelt. In unserer Rubrik Gemüsekunde erfahrt ihr von ihm die spannendsten und kuriosesten Fakten über unser Gemüse der Folge. Und er wird unterstützt von der 11-jährigen Anna. Und damit Vorhang auf für die Gemüsekunde.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Hallo Thomas, heute geht es um den Salat.
Oder richtiger, der Gartensalat. Heißt wissenschaftlich Lactuca sativa L.
L?
Das L. steht für den schwedischen Naturforscher Carl von Linné. Der hat im 18. Jahrhundert das System für die Benennung von Pflanzen und Tierarten eingeführt, das wir in der Wissenschaft bis heute nutzen. Dieses Benennungssystem besteht aus zwei Teilen, dem Gattungsnamen, hier Lactuca, und einem zusätzlichen Wort, das die jeweilige Art bezeichnet. Im Fall des Gartensalates Sativa.
Okay, das habe ich verstanden. Aber warum findest du Salat eigentlich so cool?
Gesät und gepflanzt wird der Gartensalat im Freiland, von März bis Mai. Im Gewächshaus kommt er von August bis April in die Erde. Das heißt, fast das ganze Jahr über können frische Salatblätter direkt aus dem Garten auf unseren Tellern landen. Wir haben also viele Monate Zeit, um die Vielfalt des Gartensalates zu erleben. Denn egal, ob bunte Schnitt- oder Pflücksalate, kräftige Romanersalate, Butterkopf oder Eissalat, langweilig wird es mit dem Gartensalat nie.
Wow, das sind aber viele. Und hast du denn auch einen Lieblingssalat?
Spargelsalate, bei denen die Sprosse und nicht die Blätter gegessen werden. Die schmecken nicht nur als Rohkost, sondern sind auch gedämpft, eingelegt oder sogar als geschmacksverstärkende Einlagen in würzigen Soßen.
Interessant, habe ich noch nie gehört. Essen wir Menschen eigentlich schon immer Salat?
Früher nutzte man nur das kaltgepresste Öl der Salatsamen in der Küche. Die Blätter der ursprünglichen Salatsorten sind roh nämlich sehr bitter. Auf dem Kompost landeten die Blätter trotzdem nicht. Der Giftlattich zum Beispiel, ein naher Verwandter unseres Gartensalates, wurde schon im alten Ägypten medizinisch eingesetzt. Und nicht nur dort. Sein getrockneter Milchsaft, das sogenannte Lactucarium, stand in Deutschland sogar im Arzneibuch, und zwar bis etwa 1970. Das Lactucarium des Giftlattichs gilt als beruhigend, schmerzstillend und einschlaffördernd. Aber stopp, bitte nicht einschlafen, denn jetzt geht es wieder zurück ins Beet.
Genau, da haben wir nämlich den Salat.
Das waren Dr. T. und Anna mit der Gemüsekunde. So, und wir sind wieder hier mitten im Thema, ne? Weil der Salat liegt immer noch vor uns im Beet und wächst weiter fröhlich vor sich hin. War irgendwas neu für dich im Rahmen dieser Gemüsekunde?
Nee, ich finde, das Wissen um die Bitterstoffe, das ist auch uraltes, volkskundliches, medizinisches Wissen. Und deswegen gibt es ja auch diese immer Diskrepanz, ob jedes Gemüse auch Kindern schmeckt. weil Kinder oft für diese bitteren Substanzen auch...
So Radicchio, Chicorée zum Beispiel.
Genau, so eine
ne?
feinere Antenne haben oder das feiner rausschmecken. Und dann hat man bei vielen Arten dieses bittere Zeug rausgekreuzt sozusagen, so lange, bis es nicht mehr drin ist. Und wahrscheinlich hat man damit auch einen Teil von der guten Wirkung auf die Verdauungssäfte und so weiter auch mit verloren. Also ich esse inzwischen auch bittere Stoffe mit viel mehr Freude, weil ich weiß, dass sie mir gut tun. Das ist ja auch, als Kind habe ich gerne auch Vollmilchschokolade gegessen. Jetzt esse ich viel lieber sozusagen konzentriertere, so 70%, 80%.
Echt, so zartbitter, ja?
Ja, ja, ja.
Oh Gott, ich bin immer noch im Nougat-Alter.
Ja, oder ich meine, auch im Bier, auch in Hopfenmalz und Gerste hast du natürlich auch so eine bittere Noten. Ich habe damals, als dann die Jungs in meiner Klasse anfingen, Bier zu trinken, mir schmeckte das echt nicht. Also ich nicht, weil ich...
Mir schmeckt es bis heute nicht.
Ja, aber
ich find's auch bitter.
So finde ich das interessant, dass du eigentlich ein Leben lang auch dazu lernen kannst, deine Geschmackssinne weiterzuentwickeln.
Ja, stimmt.
Gibt es irgendwas, was dir früher geschmeckt hat? Also zum Beispiel Ingwer. Mein Vater mochte immer Ingwer. Ich habe das als Kind verabscheut, diesen Geschmack. Und heute so ein Ingwer-Shot oder auch in einem Saft ein bisschen Ingwer drin. Oder auch, wenn ich erkältet bin, Honig, super.
Für mich war das Schlimmste früher als Kind Rote Beete.
Ja?
Also Rote Beete, da habe ich einen Würgereiz gehabt, wenn ich das, diese eingelegte Rote Beete, die war immer so geriffelt irgendwie. Die kam dann aus dem Glas und das war für mich also wirklich wie ein Brechmittel.
Ja, aber aus dem Glas
deswegen,
ist auch eklig.
Ja, fürchterlich. Und ich habe mich lange geweigert, das anzubauen, weil ich dachte, ich mag das nicht. Und dann habe ich es irgendwann angebaut und habe dann auch eine gelbe Beete zum Beispiel genommen und eine Ringelbeete. Es gibt so welche, die sehen von innen aus wie ein Lutscher. Und wenn du die aufschneidest, ganz frisch, dann schmecken die auch nicht so nach Eisen, was mich früher immer so abgeturnt hat, dieser Eisengeschmack. Und wenn du dann da irgendwie so ein einfach so rohe rote Beete und machst dann da so ein süßliches, ja, als Carpaccio.
Rote Beete-Carpaccio, das ist großartig.
Ja, und schön mit schönem Parmesan und irgendwie so ein bisschen so süßlichen Dressing drüber. Und schon bin ich der größte Fan. Das hat sich bei mir also auch verändert oder ich bereite es einfach jetzt anders zu und es ist deshalb leckerer, ich weiß es nicht.
Rote Beete hat auch so Substanzen, die auf das Endothel, also auf die Innenverkleidung von unseren Blutgefäßen entspannend wirken.
Wie heißt das?
Endothel.
Endothel, was ich alles habe, was ich gar nicht wusste.
Auch du, Schwester, hast ein Endothel. Zwar in jedem Blutgefäß. Und deswegen gibt es auch, ja, tatsächlich auch ein, das ist blutdrucksenkend und sehr gesund. Berühmten Radikalen und so weiter. Aber es gibt auch für Pferde, gibt es ja Rote Beete Chips.
Ja, Rote Beete wird von Pferden, außer von meiner Stute, die sich halt an mir orientiert, sehr gemocht.
Ich habe es mal andersrum gemacht, weil ich mich so geärgert habe, dass die für Menschen immer so wahnsinnig teuer sind. Ich habe mal die für Pferde gestellt und dann einfach selber gegessen.
Das ist auch ein super Tipp.
Das
ist dann günstiger für Pferde als für Menschen. Das, siehst du,
kannst,
das ist mir noch nie aufgefallen.
Eine 10-Kilo-Packung kaufen, die gibt es sonst im Supermarkt nicht.
Du, es gibt auch so 25 Kilo Pferde-Müsli-Säcke. Vielleicht ist das auch günstiger als so ein Müsli
aus
dem Supermarkt.
Dieser Podcast wird als Verbraucher-Tipp-Podcast
genau.
heimlich weiterempfohlen.
Ich sage es dir, aber wir wollen natürlich jetzt zum nächsten Teil kommen in diesem Podcast. Denn im zweiten Teil dieses Podcasts soll es immer auch um die Themen gehen, die unser Gast mitbringt. Und du hast uns ein ganz tolles Thema mitgebracht in diesem ersten Podcast, und zwar das Thema Photosynthese. Ja, und da habe ich erst gedacht, ach du Schande, was war das nochmal? Und ich erinnere mich, dass ich das auch früher in der Schule, ich weiß gar nicht, ob in Bio oder in Chemie, war das Thema und vielleicht kriege ich es auch noch so irgendwie auf die Reihe. Aber ich hatte immer das Gefühl, das hat überhaupt keinen Bezug jetzt so zu meiner Lebenswirklichkeit, außer dass die Bäume und die Pflanzen um mich herum das halt tun und deswegen kann ich atmen. Aber du sagst, dass das ganz elementar ist für alles, was uns umgibt. Warum?
Ja, Photosynthese ist das Geheimnis des Lebens. Man kann es nicht anders sagen. Nämlich alle Energie, die wir sozusagen zu uns nehmen, ist letzten Endes Sonnenenergie. Und damit kannst du ein Kind, was bei der Gemüseakademie war, natürlich nicht mehr foppen. Aber frag mal in einem entspannten Erwachsenenkreis, sag mal, was ich nie verstanden habe, wenn man einen Samen in die Erde tut, meinetwegen auch eine Eichel oder einen Baumsamen, und nachher steht da so ein dicker Baumstamm. Warum wird denn die Erde unter dem Baum nicht weniger? Wo kommt denn diese ganze Masse her? Da kommen die Leute echt ins Grübeln. Mhm. Und die sagen, ja, stimmt, der Wasser zieht der und Nährstoffe und so, aber der muss doch irgendwie seine ganze Kraft aus dem Boden haben. Mhm. Und dann kommst du langsam dahinter, nee, der Baum kann zaubern. Der macht aus was Unsichtbarem was Sichtbares. Der macht aus Kohlendioxid, aus Luft, macht der Holz. Und zwar kann er das durch Photosynthese mit der Energie von der Sonne. Und wenn du jetzt denkst, was ist eigentlich unsere größte Herausforderung? Wir hören da oben wieder ein Flugzeug. Und das fliegt mit fossiler Energie, mit Kerosin, also mit Erdöl. Woher hat Erdöl seine Energie? Aus der Photosynthese. Alles, was wir an fossiler Energie im Boden haben, ist ja ursprünglich Pflanzenenergie, die über Millionen Jahre gepresst wurde zu Kohle, zu Gas oder zu Öl. Das heißt, ohne Photosynthese gäbe es unsere beiden wunderschönen Körper nicht, gäbe es keine Lebendigkeit.
Dankeschön,
Tieren,
ich nehme das jetzt mal als Kompliment.
Ja, also alle unsere Energie kriegen wir von den Pflanzen.
Ja.
Und deswegen finde ich, können wir ab und an auch mal staunen über das, was uns hier umgibt. Das ist alles andere als selbstverständlich.
Warum ist es denn so gut, Pflanzenkohle stärker in den Blick zu nehmen?
Pflanzenkohle ist eine faszinierende Idee. Warum? Wenn du meinetwegen, wir hatten eben auch über Schokolade geredet. Du hast eine Kakaobohne und die hat eine Schale. Mhm. Diese Schale wird normalerweise weggeschmissen. Dann verrottet die. Verrotten heißt, das Ganze, was die Pflanze sozusagen an Syntheseleistung, an Energie gebunden hat, wird wieder frei und das ganze CO2, also das der Kohlenstoff da drin, geht wieder in die Atmosphäre. Mhm. Nun wissen wir alle, wir müssen dringend weg von den Fossilen und mehr CO2, Kohlenstoff wieder
in die Erde
halten. Mhm. Ein gesunder Acker, ein gesunder Boden ist somit das Wichtigste, um CO2 zu speichern. Moore sind super wichtig, Wälder sind super wichtig. Und Pflanzenkohle ist eine Idee, die auch uralt ist. Das ist meines Wissens kommt es aus Lateinamerika als Terra Preta. Du kannst dann aus Pflanzen, wenn du die so ein bisschen ankokelst, dann verbrennt nur ein kleiner Teil von dem kohlenstoffhaltigen, energiehaltigen Molekülen da drin und der Rest wird konserviert. Und dann kannst du die Pflanzenkohle zum Beispiel auch als Düngemittel in deinen Acker mit einpflegen und dann...
Das machen ja jetzt auch viele als Alternative zu torffreier, also bei torffreier Erde, du brauchst ja irgendwie auch was Wasserspeicherndes dann, wenn der Torf weggelassen wird. Und ich habe jetzt bei vielen Erdeanbietern gesehen, dass die dann auch Pflanzenkohle einsetzen. Ist das das Prinzip?
Ja, das ist eine poröse Oberfläche, die ist gut, um Wasser zu halten, ist gut für Mikroorganismen. Und es gibt noch einen interessanten Zwischenschritt, wenn du Pflanzenkohle zu jung waren und mal als Kinder Durchfall hatten, dann kriegt man so Kohle.
Kohletabletten.
Kohletabletten.
Ja, da geht danach aber nichts mehr, ne? Erstmal eine Woche.
Meine ist alles schwarz. Egal. Ob das medizinisch sinnvoll ist, das sei dahingestellt. Macht man inzwischen auch nicht mehr. Aber diese Grundidee, wenn du Pflanzenkohle zum Beispiel in Tiernahrung untermischt, dann pupsen die Rinder auch weniger, weil ein großes Problem von der Menge an Rinderhaltung, die ja Wiederkäuer sind, wo im Magen eine Menge Methan auch entsteht, was auch ein Treibhausgas ist, kann es ein bisschen reduzieren. Wenn die das dann auskacken, dann ist es sowieso auf dem Acker. Also es gibt so Kreisläufe, die total spannend sind und wir müssen ja auch weg von dieser Überproduktion. Also wenn du dir klar machst, was lernst du hier? Du lernst, Dinge brauchen Zeit, aber haben auch einen Wert. Aktuell wird ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen. Was unfassbar ist. Mhm. Also jeder dritte Acker, an dem wir vorbeifahren, ist für den Arsch. Man kann es nicht anders sagen. Und wenn man sich klar macht, dass das Ernährungssystem unfassbar viel Ressourcen verbraucht, vor allen Dingen für Futtermittel, die man dann in Tiere reinschiebt, damit man aus 10 oder 20 Kalorien eine macht, das ist sowieso Gaga, dann hat man...
Du meinst,
weil das, was du an
Gemüse reingibst zur Ernährung, in keinem Verhältnis steht zu dem, was das Tier, das Fleisch von dem Tier dann bringt, kalorienmäßig.
Also du kannst 10 bis 20 Kalorien in Tier, in Rind reinschieben und dann kommt eine essbare raus. Der Rest ist Pupse, Kacke, Rülpse und Gülle. Und darüber will keiner so richtig reden. Aber seit ich mich mit planetarer Gesundheit beschäftige, versuche ich echt wegzukommen von tierischen Lebensmitteln. Wir hatten vorhin gesagt, Bildung ist gesund. Aber eine pflanzenbasierte Ernährung ist für den Körper sowieso das Beste. Du könntest in Deutschland 150.000 Todesfälle jedes Jahr verhindern, nur durch pflanzenbasiertes Essen.
Isst du Fleisch?
Ein bisschen, ja.
Also du bist kein Veganer?
Nee.
Kein Vegetarier?
Aber ich esse viel, viel weniger als früher. Und ich denke auch, politisch ist es der große Hebel. Ja, die meisten Menschen essen ja nicht, was sie selber kochen, sondern tagsüber oft, ich glaube, 17 Millionen essen jeden Tag irgendwie in der Kantine. Und wenn ich mich an meine Zeit im Krankenhaus erinnere, was es da für ein Fraß gab, ich kann es nicht anders nennen. Ja, das ist schlimm.
Gott, du musst ans Krankenhaus denken, ich muss nur an der NDR denken. Wobei, das war eine leckere Kantine, muss ich hier sagen, aber es war halt eine Kantine.
Ja, aber dieser Grundgedanke, dass man einfach dadurch, dass man andere Standards setzt. Also Dänemark macht das vor, ja. In Kopenhagen, wenn du da in die Kita guckst oder in eine Schule oder auch in eine Bundeswehrkantine oder in ein Krankenhaus, dann haben die einfach eine Vorgabe, das ist saisonal, das ist regional, das ist bio. Und wenn du das von Kind auf an gar nicht anders kennst, dann ist das auch natürlich das, was du magst, was du lecker findest und was du dir ein Leben lang erhältst. Also da können wir wirklich verstehen, dass dieser Grundgedanke nicht ist Verzicht, sondern ich verzichte gerne auf Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern es ist einfach, dass Menschen soziale Wesen sind. Wenn alle in der Kantine was Leckeres, pflanzenbasiertes essen, dann ist das nicht das ohne Fleisch, sondern es ist einfach in sich gut.
Ja, ich finde das ganz toll, dass du jetzt das Thema gesunde Ernährung nochmal so reingebracht hast, denn so komme ich ganz toll rüber zu unserer Rubrik Tiefer Graben mit Acker, in der es heute nämlich tatsächlich um nachhaltige Ernährung geht und wie diese aussehen kann und was der Schulgarten damit zu tun hat. Das wollen wir jetzt mit Acker-Gründer Christoph Schmitz besprechen, der in diesem Moment zu uns gestoßen ist. Hallo Christoph.
Hi Christoph.
Hallihallo.
Tiefer graben mit Acker.
Magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Sehr, sehr gerne. Ich bin Christoph. Ich komme ursprünglich wirklich aus der Landwirtschaft. Also ich habe das, was hier die Kinder erleben, ja quasi jeden Tag erlebt und bin dann in die Wissenschaft gekommen, war am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, habe mich dann mit diesen großen Themen beschäftigt, die ihr auch schon angeschnitten habt. Also was Landwirtschaft mit Klimawandel zu tun hat, mit unserer Ernährung und was wir da tun können. Und mit der Geburt meiner Tochter kam dann die Idee, das eigentlich den Jüngsten beizubringen und die Basis zu legen, dass ja jedes Kind wieder weiß, wo das Gemüse herkommt, wo die Lebensmittel entstehen und was es alles mit Natur und Nachhaltigkeit zu tun hat. Und so habe ich die Gemüseakademie ins Leben gerufen. Das ist exakt vor 10 Jahren. Wir haben ja dieses Jahr unser großes Jubiläumsjahr. Damals haben wir dann mit 6 Schulen angefangen und mittlerweile sind wir an über 1800 Schulen und Kitas in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis heute haben 300.000 Kinder mit uns geackert und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier auch gemeinsam dafür stehen, dass es noch mehr Kinder werden in Zukunft.
Erstmal Glückwunsch.
Unglaubliche Erfolgsgeschichte, ne?
Eine Wachstumsstory.
Ja, und es zeigt eben auch, also ihr macht ja das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ne? Wir haben uns unterhalten über Begeisterung und über die Notwendigkeit, dass man auch Begeisterung vermittelt. Und das macht ihr natürlich mit eurem Bildungsprogramm.
Genau. Und dieses Feuer an die Kinder zu geben, die dann wiederum das an die Eltern tragen und vor allen Dingen in sich drin behalten, das ist für uns so die richtige Basis. Also wir wollen nicht mit einem erhobenen Zeigefinger umhergehen und sagen, hey, esst mehr Gemüse, werft weniger weg. Sondern wenn sie das hier quasi auf dem Acker erleben, wenn sie so einen kleinen Möhrensamen über 5-6 Monate begleitet haben, dann werden sie in diese Möhre reinbeißen. Ob sie krumm ist, klein ist oder auch eine andere Farbe hat, da ist einfach eine tiefe Wertschätzung da und ein tiefes Verständnis für dieses Wunder, was Eckhardt ja eben auch so schön beschrieben hat. Und das ist unser Ansatz.
Also nicht der erhobene Zeigefinger, esst weniger Fleisch, sondern der, ich würde mal sagen, die ausgestreckte Hand mit dem Gemüse drin, die sagt, hey, probier doch mal das. Es könnte dir vielleicht sogar besser schmecken.
Alle Finger in die Erde.
Genau, alle Finger dreckig machen, um anzubauen. Wobei bei dir sicher noch Eroberungspotenzial
ich habe auch noch mal selber ein bisschen was anbaust. Ja, ich habe auch noch meine intellektuellen Zweifel. Was ist gesünder, 3 4-Kornbrötchen oder 4 3-Kornbrötchen? Darüber sollten wir auch noch reden.
Da wir auf dem Gelände eines Gymnasiums sind, schalte ich sofort ab und mache dicht.
Nein, aber das, was Christoph gerade so erwähnte, nämlich dass wir mit Ernährung ja auch Identität verbinden.
Ja.
Und Menschen ja wahnsinnig aggressiv werden, wenn sie das Gefühl haben, irgendwas wird ihnen weggenommen.
Ja.
Ja, und da muss man auch klar...
Das mag keiner gerne.
Nee, das war schon in der Schule so.
Ja.
Und das ist ein ganz tiefer Trigger sozusagen. Das nennt sich Reaktanz. Und wenn man dann positiver formuliert, ey, es geht dir besser und allen anderen und auch noch der nächsten Generation, dann kriegt das plötzlich eine ganz andere Selbstverständlichkeit.
Ja, und das ist ja das Schöne, dass wir eine hohe Korrelation haben zwischen dem, was uns gut tut und was dem Planeten gut tut. Es wäre schlimm, wenn das in einem Widerspruch stehen würde, dann hätten wir wirklich ein Dilemma. Aber der Großteil ist eigentlich eine totale Überlappung. Das, was für uns, für unseren Körper gut ist, ist meistens auch für den Planeten gut.
Ja, und du kriegst ja auch hier eine Wertschätzung für Wasser zum Beispiel. Ja? Für ein Kilo Rindfleisch brauchst du 20.000 Liter Wasser. Ja, und wir lernen als Kinder, dreh den Wasserhahn zu, wenn er tropft, aber das ist Peanuts gegenüber dem, was wir an virtuellem Wasser verbrauchen, vor allen Dingen durch tierische Lebensmittel.
Ja.
Du merkst dann eben auch, wenn es hier 3 Wochen oder länger nicht regnet, dann zitterst du mit. Ja? Jedes Kind lernt, wenn das Akku alle ist, dann braucht dein Handy Strom. Da leiden wir inzwischen als moderne Menschen ja auch mit unseren Geräten mit. Mhm. Aber hier lernst du auch mal, dass dein Gemüse auch Grundbedürfnisse hat.
Ja, und was es am Ende auch wert ist. Also die Kinder sind immer ganz erstaunt, wenn wir dann mit denen auch, weiß ich, oder die Lehrer mit denen in den Supermarkt gehen und sagen, okay, schaut mal, wie teuer die Radieschen hier sind oder die Möhren, und sagen, das kann doch nicht sein. Ich habe doch hier 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate dafür gebraucht, um diesen Bund Radieschen hinzubekommen.
Oh, Radieschen und, geht schneller. 4 bis 6 Wochen.
Ja, das ist, aber die
Kresse Möhren, ist noch schneller.
Genau.
Krasse Kresse. Ja,
aber es ist halt sehr viel Arbeit reingeflossen und die Kinder sind ganz erstaunt, wie wenig es am Ende dann im Supermarkt kostet, ja, und wie viel sie das Ganze wertschätzen.
Na, es kostet ja nur dann nichts, wenn der echte Preis woanders bezahlt
genau,
wird.
Genau, richtig.
Ja, absolut. Christoph, glaubst du, dass Kinder grundsätzlich auch die Natur lieber schützen wollen, also bereit sind auch zu verzichten für den Klimaschutz, wenn sie die Natur auf diese Art und Weise auch kennenlernen, mit den Händen in der Erde buddelnd?
Ja, absolut. Also wir sind ganz große Verfechter davon, dass man mit den Kindern rausgeht, dass man mit denen in die Natur geht. Das kann natürlich auch an anderen Orten sein, aber wir wollen hier mit dem Acker einfach einen Ort schaffen, wo man eben auch den Bezug zu Lebensmitteln und zu dem Thema Ernährung herstellen kann. Aber das darf nicht länger im Buch unterrichtet werden. Ja, warum ist das eben Sachkunde von Seite 50 bis 70? Und warum gehen die Lehrerinnen und Lehrer nicht mit den Kindern raus? Weil sie oftmals nicht die Möglichkeit haben, weil sie selber nicht mehr lernen. Und für uns ist es ein ganz, ganz großes Ziel, dass es genauso wie ein Sportunterricht oder Schwimmunterricht nicht im Klassenraum unterrichtet wird, genauso absurd ist es eigentlich, Nachhaltigkeit oder Natur oder das Thema Ernährung.
Stimmt, im Klassenzimmer.
Ich habe gerade so ein Bild, wie jeder Schüler sich auf seinen Tisch legt und dann so schwimmen.
Genau, so, schwimmen, das ist die Analogie.
So, Kinder, jetzt eine Stunde schwimmen.
Ja, aber so, tatsächlich ist es ja so. Ne? Also ich meine, in Biologie, ich weiß noch genau, wir haben irgendwie dann das Hühnerei durchgenommen. Ja. Ich wusste also jetzt irgendwie auch immer noch, was eine Hagelschnur ist, aber ich war trotzdem irgendwie nie in einem Hühnerstall. Ich habe das noch nie warm in der Hand gehabt, noch nicht aus dem Nest geholt. Ja, ich war nicht im Hühnergehege und das ist natürlich viel toller, wenn Unterricht auch so praktisch ist. Ne? Und deswegen finde ich es auch großartig, dass ihr diese Bildungsinitiative, soll man es ja nicht nennen, Bildungsprogramm, aufgesetzt habt, um Kinder eben und Gemüse irgendwie stärker zu verknüpfen. Mhm. Ihr habt da sehr ehrgeizige Ziele mit Acker. Ihr sagt 2030 jedes Kind.
Genau, 2030 jedes Kind, das ist ja eigentlich auch, wenn man sich das mal vorstellt, dass es Kinder gibt, die komplett ohne dieses Wissen aufwachsen, die mit 18 quasi in die große Welt hinausziehen und denken immer noch, dass Gemüse wächst im Supermarkt.
Die gehen heute erst mit 24 von zu Hause weg.
Ja, okay, oder das. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass das eigentlich selbstverständlich sein muss. Wir sind im 21. Jahrhundert, wo das die größte Herausforderung ist, die wir als Menschheit auch zu bewältigen haben. Und in der Schule wird es immer noch quasi vernachlässigt und auch zu Hause kriegen die Eltern das nicht quasi kompensiert oder vor allen Dingen auch nicht alle. Und wir wollen wirklich, dass jedes Kind das erleben kann mit den eigenen Händen und dazu eben auch Schulen und Kitas zu befähigen, solche Orte zu schaffen, die dann eben dauerhaft auch existieren und wo Generation nach Generation eben ackern kann und das alles so erleben können, wie wir das hier gerade tun.
Ja, und wie hier am Schadow-Gymnasium sogar noch eine Fläche entsiegelt wurde, um das möglich zu machen, hat man dann gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also Eckhard, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja beide, also du und ich, wir sind beide keine Kinder mehr, aber ich habe trotzdem ganz viel gelernt. Jetzt von diesem Nachmittag, auch von dir. Ich danke dir für den ganzen Input, den du mitgebracht hast.
Ja, und mir fallen auch so viele Geschichten zu meiner Schulzeit ein, wo ich froh bin, dass wir darüber gar nicht geredet haben.
Ich wollte eigentlich, aber irgendwie war die Zeit dann auch schon um und alles andere war auch so interessant.
Nein, ich wünsche wirklich auch jedem Kind das, was Christoph mit seiner kindlichen Begeisterung auch für die Landwirtschaft hier in die Welt gebracht hat. Wir haben uns kennengelernt über eine Stiftung, die meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und die Gemüseakademie fördert, die Schöpflin-Stiftung. Und deswegen letzter Gedanke, solche Projekte zu fördern, ist wahnsinnig sinnvoll. Also wenn man sich überlegt, wofür lernen wir? Man sagt immer, nicht für die Schule, fürs Leben. Das hier ist wirklich was fürs Leben. Mhm. Und wenn man überlegt, was nach vorne raus wirklich auch kostbar wird, ist das Artenvielfalt. Also wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Weil in jeder Art, die verloren geht, steckt das Wissen von Millionen Jahren Evolution drin. Wie geht Überleben auf diesem Planeten? Und unsere ganze Welternährung beruht inzwischen auf ganz, ganz wenigen Arten, die natürlich immer anfälliger werden und mit immer mehr Ackergift und mehr Gentechnik geschützt werden sollen gegen Schädlinge. Aber das haben wir ja in der Pandemie gesehen, wie plötzlich Dinge sich sehr schnell ändern können. Und deswegen so ein Gefühl dafür zu kriegen, dass wir Teil von diesem Netzwerk des Lebens sind, das ist eigentlich die wichtigste Lektion. Die habe ich erst so mit über 50 gelernt und das kann man eigentlich schon mit 5.
Sehr schön.
Das war so ein schönes Schlusswort und ich glaube, wir könnten eine ganze Staffel machen mit Eckart. Wir sollten noch mal drüber nachdenken. Ich bedanke Acker mich auf Eckart. Jeden Fall. Genau, Acker mit Eckart, genau. Ich möchte mich bei euch beiden bedanken jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben vielleicht einen kleinen Beitrag leisten können, auch mit diesem Podcast. Und unsere Reise geht in 2 Wochen weiter. Dann stehen wir in einem anderen Garten, beziehungsweise auf einem anderen Acker, treffen einen neuen Gast zum Gespräch über Gemüse und Nachhaltigkeit. Und wer das sein wird, das erfahrt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon bald auf Instagram in der Acker-Community. Am besten ihr folgt dem Kanal jetzt direkt, dann verpasst ihr auch nichts. Ihr könnt auch den Podcast abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App. Und ihr könnt uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Und ihr könnt uns schreiben an podcast@acker.co. Tatsächlich ohne M hinten. Wir freuen uns sehr über Feedback und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zuhören.
Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker, Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker, Christoph Schmitz und Thomas Glades. Executive Producers, Pool Artists, Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Paula Georgi. Redaktionelle Beratung, Lisa Hertwig. Aufnahme, Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion, Maria Swidrig, Milica Tekeljewa, Junis Rabe und Christian Küker.